온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
So, keine Angst, heute werden wir uns nicht wieder selbst abfeiern, oder zumindest nicht direkt. Vielmehr haben wir wieder extra für euch ein spannendes Onda-Info zusammengebastelt. Wie wichtig freie Community-Radios als politisches Gegengewicht zu den meinungsmachenden großen Medien sein können, zeigt unser Beitrag aus Bolivien. Dort versuchen kleine Basisradios, die Bevölkerung über die neue Verfassung zu informieren und damit dem Antimorales-Geschrei der Eliten etwas entgegenzusetzen. Wie Ex-Guerilleros beim Kaffeeanbau um ihre Existenz kämpfen, erzählt unser Beitrag aus Guatemala. In der kleinen Gemeinde Santa Anita leben fast 200 Ex-Kämpferinnen und versuchen ihren Weg zu finden zwischen Kaffeepflanzen und Ökotouristen. Aber zunächst zwei kürzere Beiträge über die Rolle der linken Partei FMLN bei den Parlamentswahlen in El Salvador und das neue Bergbaugesetz in Ecuador. Viel Spaß beim Hören wünscht das Onda-Team.
Ecuador, Andenland mit neuem Bergbaugesetz. Am Montag dieser Woche verabschiedete das amtierende kleine Übergangsparlament von Ecuador, der sogenannte Congresillo, den Entwurf des neuen Bergbaugesetzes in zweiter Lesung. 50 der 65 anwesenden Abgeordneten stimmten dafür. Das an Rohstoffen reiche Ecuador steht damit an der Schwelle zum industriellen und großflächigen Bergbau. Das neue Gesetz entstand auf maßgeblichem Druck von Präsident Rafael Correa.
Von Seiten der Regierung und Alianza País haben wir gesagt, liebe Freunde und Freundinnen, ja zum Bergbau.
So Correa auf einer Kundgebung in Quito im letzten Jahr. Wichtig ist für ihn vor allem, dass
klare Regeln aufgestellt werden, um einen sowohl ökonomisch, ökologisch als auch sozial verantwortlichen Bergbausektor zu entwickeln.
Diese klaren Regeln soll das neue Gesetz bieten. Ein Mehr an Umweltkontrolle der Unternehmen. Dem Staat sollen zusätzliche Einkünfte durch Lizenzgebühren aus der Rohstoffförderung entstehen. Finanziell besser dastehen sollen auch die lokalen Gemeinden an den Orten des Bergbaus. Doch viele Menschen in Ecuador bezweifeln, dass sich ein sozial und ökologisch verantwortlicher Bergbau wirklich etablieren lässt. Zu viele negative Erfahrungen mit sozialen Konflikten und Umweltproblemen gab es in den vergangenen Jahren bereits durch Projekte, die sich erst in der Entwicklungsphase befanden. Landesweit brachten am 20. Januar Zehntausende in Protesten und Blockaden ihre Ablehnung des Gesetzesprojektes zum Ausdruck. Lokale und indigene Gemeinden, die von den unmittelbaren Auswirkungen der Bergbauprojekte betroffen sein werden, meldeten sich so zu Wort. Sie befürchten vor allem negative Auswirkungen auf lokale Wasserressourcen. Die mineralischen Vorkommen in den Anden liegen in der Regel in Quellgebieten von Flüssen. Eine Mitsprache der betroffenen Gemeinden bei geplanten Projekten ist limitiert. Die Verfassung sieht zwar ihre Befragung vor, die letztendliche Entscheidung über ein Projekt obliegt jedoch dem ecuadorianischen Staat als Eigentümer der Bodenschätze. Ausgeschlossen von der Möglichkeit, wirklich mitzuentscheiden, fühlt sich auch Auki Tituania, der Bürgermeister von Cotacachi. Über die Interessen hinter dem neuen Gesetz sagt er, dass es auf den Schreibtischen der transnationalen Unternehmen entstanden sei und deren Interessen seien von Präsident Correa vertreten worden.
La ley indudablemente fue elaborada en el escritorio de las transnacionales y obviamente de su principal defensor y representante, como es Rafael Correa.
Unterdessen redet Präsident Correa den Widerstand gegen das neue Bergbaugesetz immer wieder klein. Er setzte auf die hohen Zustimmungsraten, die seine Politik in der Bevölkerung erhält. Ab und zu drohte er mit einem landesweiten Referendum zum Thema Bergbau. Am 26. April stehen in Ecuador allgemeine Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an. Möglicherweise werden Correa und seine Alianza País dann nicht wenige Stimmen fehlen.
Ja, se van. Nace la esperanza. Más unidos que nunca.
El Salvador hat gewählt. Aus den Parlamentswahlen vom 18. Januar ist die FMLN als stärkste Partei hervorgegangen, verfehlte aber eine Mehrheit. Bei den gleichzeitigen Bürgermeisterwahlen konnte die linke Oppositionspartei ihre Position ebenfalls ausbauen.
Y ahora los pusimos a temblar. pobrecitos, ya se van.
Hoffen auf den Regierungswechsel. Davon handelt dieser Wahlkampfsong der Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, kurz FMLN. Für die aus der Guerilla hervorgegangene Partei scheint dieses Ziel nun zum Greifen nahe. Nach den Statistiken der staatlichen Wahlbehörde TSE entschieden sich rund 43% der Wahlberechtigten für den Wandel. Zum ersten Mal seit dem Ende des Bürgerkrieges 1992 verliert damit die rechtsextreme Alianza Republicana Nacionalista, die ARENA, ihre Führung. Innerhalb des legislativen Prozesses verbessert die FMLN ihre Position damit allerdings nur bedingt. Die ARENA verliert aufgrund des Verhältniswahlrechts und der Aufteilung der Regierungsbezirke lediglich 2 Sitze im Parlament. Zusammen mit einer anderen rechten Partei, der PCN und der christsozialen PDC, würde das konservative Lager immer noch eine einfache Mehrheit besitzen. Bei einer Wahlfeier in der Provinzhauptstadt Santa Anna, wo die FMLN das Bürgermeisteramt erobern konnte, forderte FMLN-Vorsitzender und ehemaliger CNN-Korrespondent Mauricio Funes die Christsozialen nun zur Zusammenarbeit auf.
El Salvador, lo salvamos todos.
In El Salvador werden wir für alle da sein. Deswegen sprechen wir nicht nur zu unseren Aktivisten. Nicht nur zu denen, die der FMLN zustimmen. Wir sprechen auch zu denen, die für die Christdemokraten gewählt haben. Unsere Türen sind offen. Eine Geste, die nicht unterschätzt werden darf. El Salvador ist traditionell tief gespalten und politische Konflikte werden häufig gewaltsam ausgetragen. Auch während dieser Wahl befanden sich deshalb über 2000 Beobachter aus 28 verschiedenen Ländern im Land, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Mehrheitlich sprachen diese von einer friedlichen und fairen Wahl. Verschiedene Nichtregierungsorganisationen in El Salvador sowie Beobachter der Europäischen Linksfraktion meldeten allerdings Fälle von Wahlbetrug. Beispielsweise seien Busladungen mit Menschen von Honduras und Nicaragua nach El Salvador gebracht worden, um für ARENA oder die PCN zu stimmen. Aufgrund dieser Unregelmäßigkeiten wurde die Wahl im Bezirk San Isidro zunächst ausgesetzt und am 25. Januar nachgeholt. Im Vorfeld der Wahl kam es zu Einschüchterungsversuchen und politisch motivierter Gewalt gegen die Regierungsopposition. In der Kleinstadt Las Minitas wurden am 9. Januar 2 Mitglieder der FMLN ermordet. Zudem stellten regierungsnahe Gruppierungen in einer breiten Medienkampagne die demokratische Legitimität der FMLN in Frage. In Fernsehspots und YouTube-Videos warnten sie vor einer kommunistischen Diktatur, solle die FMLN an die Regierung kommen. Die Parlamentswahlen werden weitläufig als ein Test für die Präsidentschaftswahlen am 15. März diesen Jahres gesehen. FMLN-Vorsitzender Mauricio Funes wird dann gegen ARENA-Kandidaten Rodrigo Ávila antreten. Der amtierende Staats- und Regierungschef Tony Saca González darf sich nicht der Wiederwahl stellen. Doch ob der Regierungswechsel in El Salvador Wirklichkeit wird, ist keinesfalls entschieden. Die Machtverhältnisse in der kleinen Republik bleiben komplex. Bei der Bürgermeisterwahl verlor die FMLN zum ersten Mal seit 12 Jahren das wichtige Bürgermeisteramt der Hauptstadt San Salvador. Der neue Bürgermeister stammt aus den Reihen von ARENA.
Y ahora los pusimos a temblar. Pobrecitos, ya se van. Nace la esperanza. Más unidos que nunca. Si la cosa se puso buena, porque del poder sacamos ARENA. Salvadoreño y salvadoreña, cambio de gobierno se oye y suena.
¡Ah, fuera!
El cambio que ahora se avecina es urgente y no hay duda. Desencanto y angustiado futuro, con desempleo masivo y aumentada la pobreza, ¿cómo se van del país? Pues aumenta la violencia, esto ya no se soporta, hoy sacaremos ARENA, Hoy si la cosa se puso buena, porque del poder sacamos arena. Salvadoreño y salvadoreña, cambio de gobierno se oye y suena.
Y llegó la fórmula que está haciendo temblar.
Aruntani Pasmawa, aka orak pachankiri hilatanaka kuliakanak, Bolivia orakit pach.
So hört es sich an, wenn Felix Gutierrez seine Hörerinnen und Hörer auf Aymara begrüßt. Felix ist Vorsitzender des Radionetzwerks Red Apachita, einem Zusammenschluss kleiner Radiostationen aus dem bolivianischen Hochland. Wie die große Mehrheit der Aymara unterstützt auch er die Regierung Morales.
Bolivia ya lleva unos 180 y tantos años de como república.
Obwohl Bolivien seit über 180 Jahren Republik ist, gab es niemals Demokratie im Land. Die Demokratie war nichts anderes als eine Fassade. Die Demokratie war immer für jene, die die Macht kontrollierten. Die Regierenden machten, was sie wollten. Durch den aktuellen Präsidentenwechsel findet das heute nicht mehr statt. Bei der aktuellen Auseinandersetzung in Bolivien geht es zunächst um die politische und ökonomische Kontrolle des Landes. Erst in zweiter Linie geht es um ethnische, kulturelle Fragen oder um die Hauptstadtfrage.
La parte de cultura, la parte de, digamos, de la capitalidad, por ejemplo, ¿no?
In den vergangenen Monaten warben die Radiostation von Red Apachita für die neue Verfassung, die am 25. Januar in einem Referendum abgestimmt wurde. In Jingles und unzähligen Sondersendungen wurden die Neuerungen vorgestellt und die Vor- und Nachteile diskutiert.
Huellas para el futuro.
Un diálogo entre la historia y el presente de nuestra Constitución.
Huellas para el futuro.
Fernando Cajías, historiador, muy buenos días. ¿Quién es Bolivia a lo largo de las constituciones, Fernando?
En este tema de Constitución y Estado.
Mit einer Mehrheit von über 60% wurde nun Ende Januar das neue Grundgesetz von der bolivianischen Bevölkerung angenommen. Die Verfassung ist ein wichtiger Eckpunkt der Erneuerung des Andenstaates. In ihr ist nicht nur das Recht auf Autonomie und Mitbestimmung der indigenen Bevölkerung festgelegt, sondern auch die Nationalisierung der Bodenschätze und die Begrenzung von Landbesitz. Entsprechend umkämpft war die neue Verfassung im Vorfeld der Abstimmung. Landbesitz war das Thema, über das besonders heftig gestritten und am 25. Januar sogar extra abgestimmt wurde.
Como es tan sensible el tema de la tierra y que justamente esta constitución afecta verdaderamente a los terratenientes en este país.
Da die Landfrage sehr sensibel ist und die neue Verfassung die Großgrundbesitzer treffen wird, ist es richtig, die Landfrage getrennt zu behandeln. Es geht darum, ob man in Zukunft 5 oder 10.000 Hektar Land besitzen darf. Für die Mehrheit ist das keine Frage, da sie weder 5 noch 10.000 Hektar besitzen werden. Beschwerden kommen von jenen, die 500.000 oder 300.000 Hektar Land besitzen.
Hay gente que tiene 500.000 hectáreas.
In der sonntäglichen Magazinsendung, die Maria Lohmann von einem kleinen Radio in Cochabamba moderiert, werden die Themen, die Bolivien bewegen, diskutiert. Ständig kommen neue Interviewgäste ins Studio und zwischendurch rufen immer wieder Hörer an und mischen sich in die Diskussion ein.
Si mañana se aprueba así con referéndum etc., qualitativamente en los hechos muy poco ha de cambiar. Va a estar el texto, pero eso hay que ir trabajando día a día.
Los códigos, las leyes, las normas, los estatutos. Ahí está también el estatuto autonómico y yo creo que no está más de sí porque...
Für Maria spielen die kleinen Radiostationen, die Radios Comunitarias, eine wichtige Rolle für den politischen Wandel im Land. Denn die kommerziellen Medien des Landes würden ihrem Auftrag, die Bevölkerung zu informieren, nicht gerecht werden, so die Moderatorin.
Que mientan todos los días, 90% todos los días está...
Die großen Medien lügen fast immer. 90% von ihnen drehen alles, was passiert, um und stellen es falsch dar. Leider ist vor allem die Mittelschicht nicht gefeit vor diesen Einflüssen. Durch die Propaganda der Medien haben viele von ihnen mittlerweile Angst vor dem Wandel. Sie denken, dass man ihnen ihr Häuschen wegnehmen wird und der Kommunismus kommt. Mit solchen Slogans macht man auf die einfachen Leute Eindruck.
Die Radios Comunitarias halten so gut es geht dagegen und bilden die Gegenöffentlichkeit im Land. Insbesondere in den ländlichen Gebieten spielen sie eine sehr wichtige Rolle bei der Information der Bevölkerung. Hier ist das Radio oft die einzige Informationsquelle, die zur Verfügung steht. Hier gibt es weder Tageszeitungen noch Fernsehen noch Internet. Das Red Apachita, das hauptsächlich in den abgelegenen Regionen des Altiplano sendet, sieht seinen Auftrag darin, die Bevölkerung, die vom Informationsfluss abgeschnitten ist, mit Neuigkeiten zu versorgen. Dabei geht es nicht nur um Nachrichten, sondern darum, Aufklärung zu betreiben.
Nuestra red trata de que toda la información y la comunicación sea transparente.
Unser Radionetzwerk will, dass alle Informationen transparent sind. Das Ziel ist, dass die Bevölkerung weiß, was wirklich passiert. Im Land, in den Büros, in den Ministerien. Die Radios Comunitarias haben also zwei wichtige Schwerpunkte. Zuerst Sendungen, die über die landwirtschaftliche Produktion informieren, weil wir auf dem Land von der Landwirtschaft leben. Und Sendungen über soziale, kulturelle und politische Themen.
In estos programas sociales se analizan temas políticos, temas culturales y temas sociales.
Über 90% der unzähligen Radios Comunitarias senden in Bolivien ohne Lizenz, sind also Piratensender. Das entspricht der langen und widerständigen Tradition der bolivianischen Radios. Bereits in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es in den Bergbausiedlungen des Hochlands erste Sender, die von Gewerkschaftsaktivisten betrieben wurden. Sie informierten die Bergleute über Verhandlungen mit der Unternehmensleitung oder riefen die Arbeiter zu Streiks auf. Später entstanden weitere Radios, weil die Bergarbeiter und Campesinos in Bolivien keinen Zugang zu den großen Medien des Landes hatten.
Ja, las radios grandes, por ejemplo, aquí tenemos la radio Panamericana, ¿no? Que tiene alcance nacional, ¿no?
Die großen Radios, wie Panamericana, die man im ganzen Land hören kann, gehören großen Unternehmen. Sie berichten im Sinne der Unternehmer. Also wenn es eine Blockade gibt, berichten sie, es gibt eine Blockade und die schadet den Exporten. Sie berichten nicht, dass die Campesinos die Straße blockieren, weil in ihrem Dorf keine Schule existiert.
Entonces, ellos nunca van a hablar que el campesino está haciendo bloqueo porque no tiene escuela.
Mit der neuen Regierung der MAS soll das Nischendasein der kleinen Radiosender beendet werden. Im Parlament wurde bereits vor einem Jahr ein Gesetz verabschiedet, das es freien Radios ermöglichen soll, auch legal senden zu können. In der Verfassung werden sie ebenfalls erwähnt. Die Administration um Evo Morales weiß, dass sie ihren Aufstieg auch den alternativen Radiostationen im Land verdankt. Auf das neue Gesetz angesprochen, äußert sich Felix Gutierrez skeptisch.
In las comunidades rurales, sean privadas, comunitarias, no tienen. Aunque últimamente hay una ley, ¿no? Pero la ley dice que tiene que haber una infraestructura, tiene que haber equipos, tiene que haber todo transparente, ¿no? Pero para instalar así, tampoco tenemos recursos económicos.
Die meisten Radios auf dem Land haben keine Lizenz, auch die kommerziellen Stationen nicht. Jetzt gibt es zwar ein Gesetz, das die Legalisierung ermöglicht, aber um die zu bekommen, muss man gewisse Standards vorweisen, zum Beispiel ein richtiges Studio. Das können wir nicht, weil wir dafür das Geld nicht haben. Die meisten Radios von uns bestehen aus einem Computer, einem Mikrofon und einer provisorischen Antenne. Damit senden wir, meistens in einer Reichweite von 5 Kilometern. In den Gemeinden reicht das für die Bevölkerung. Jedes Dorf hat seinen eigenen Sender, sein eigenes Kommunikationszentrum.
In las comunidades sirve para el pueblo, ¿no? Para esa comunidad una radio de 5 kilómetros más o menos, ¿no? Y no va más allá. Entonces, por eso cada comunidad tiene su propia emisora, digamos, su centro de comunicación, ¿no?
He venido porque en mi tierra natal las cosas van mal, la violencia y la pobreza avanzan a un ritmo mortal. Tuve que salir, buscarme un porvenir, resurgir, resistir y conseguir sobrevivir. La quimera de cruzar el estrecho en patera, mientras la guardia costera espera en vela para atraparte. La odisea de cruzar la esfera entera, sin destino ni cartera, yendo hacia ninguna parte. Voluntad, sacrificio, de edificio en edificio voy, en busca de un oficio, al borde del precipicio estoy. Un trabajo que me saque de aquí abajo, darle a mis hijos cobijo, demostrarles quién soy. Me peleo con sus ganas y con su hipocresía, me peleo cada día con su su ley de extranjería. Me peleo contra aquellos que sienten mi raza como una amenaza, esos que meten baza y me rechazan. Tú no eres más que yo, no eres más que yo. Así es mi lucha, y cuando mi jefe me explota, ¿quién me escucha? Sin papeles no hay trabajo, y sin trabajo no hay papeles. Espiral extraña, y España me atrapó en sus redes. ¿Qué puedo hacer? Respiro desesperanza, malvivo en un zulo oscuro porque mi alquiler no alcanza. Acudo al locutorio a diario, ese es mi deber, saber cómo están los míos, qué tendrán para comer. Algunos patriotas idiotas me tratan cual bestia, abuso encubierto al uso del intruso que es molestia. Vuelve a la selva negro, este no es tu pueblo. Extranjero, forastero, sin dinero y no me integro. El paisaje gris de mi país me obligó a huir, haciendo trabajos sucios para así no delinquir. Nostalgia de una infancia que es historia en mi memoria, un ayer tan lejano que no volveré a vivir. El error de ser colombiano, subsahariano, rumano, el temor de ver que pocos tienden su mano.
Es ist Regenzeit in Santa Anita La Union, einem Fleckchen Erde südlich von Guatemalas zweitgrößter Stadt Quetzaltenango. Seit 11 Jahren leben hier ehemalige Kämpferinnen und Kämpfer der guatemaltekischen Guerilla, der URNG, mit ihren Familien. Insgesamt 180 Menschen. Nach dem langen Bürgerkrieg trat Anfang 1996 der Friedensvertrag in Kraft. Die Guerilleros gaben ihre Waffen ab, die meisten gingen in ihre Heimatregionen zurück. Andere hatten diese Möglichkeit nicht. Rigoberto schloss sich bereits in den 60er Jahren der Guerilla an und war 1967 Mitbegründer der Organisation Pueblo en Armas. Seinen militärischen Decknamen Sergio benutzt er noch heute. Kommandante Sergio also erinnert sich.
Éramos un grupo de combatientes que no teníamos a dónde llegar.
Wir waren eine Gruppe von Ex-Kämpfern, die nicht wusste, wo sie hin sollte. Es war sehr gefährlich, dahin zurückzukehren, wo wir herkamen. Viele Gemeinden waren zudem vom Militär zerstört worden. Deswegen begannen wir einen neuen Lebensabschnitt. Der Weg des bewaffneten Kampfes lag hinter uns, die Waffen wurden abgegeben und der Friedensvertrag unterzeichnet.
Porque se quedaba el camino de la lucha armada, se entregaban las armas, en un acuerdo y firma de.
Teil des Friedensvertrages war ein von der Regierung eingerichteter Landvergabefonds. Von diesem Fonds erhielt die Gruppe der Ex-Guerilleros einen Kredit, von dem sie eine alte Kaffeefarm kaufen konnte. Mit Hilfe des Roten Kreuzes wurden Häuser gebaut. Nach einem Jahr sollten sie beginnen, den Kredit an den Fonds zurückzuzahlen. Doch nach dem euphorischen Neuanfang kamen die Probleme.
Somos campesinos. No conocemos, no sabemos leer ni tampoco tenemos a
Wir sind Bauern, wir können nicht lesen und haben von Betriebswirtschaft keine Ahnung. Aber wir können uns auch nicht den Luxus leisten, für eine Verwaltung zu bezahlen. Wir sind ohne Geldmittel und die Finca ist nicht lukrativ. Wir sind immer noch dabei zu überleben, aber wir überleben, indem wir arbeiten, nicht indem wir jammern.
Una sobrevivencia trabajando, ¿sí? No llorando.
Der Kaffeeanbau ist ein langwieriger Prozess. Über einen Zeitraum von 3 Monaten werden die Kaffeefrüchte gepflückt, gewaschen, geschält, klassifiziert, getrocknet und schließlich geröstet. Der Großteil der Arbeit in Santa Anita wird per Hand gemacht und es werden weder Dünger noch Chemikalien verwendet. Doch die alten Kaffeepflanzen sind nicht mehr sehr ergiebig, für neue fehlt das Geld. Zudem vernichtete der Hurricane Stan im Herbst 2005 einen großen Teil der Pflanzen. Einige Familien verließen die Finca, um woanders Arbeit zu suchen. Selbst der eigene Vorstand zeigte sich immer seltener im Dorf und zog das Leben in der fernen Hauptstadt vor. Zwar sind die Ernteerträge seitdem fast wieder auf den Stand von 2005 gestiegen, doch das reicht gerade mal, um die laufenden Kosten zu decken. An eine Rückzahlung des Kredites ist nicht zu denken, und solange die Schulden nicht bezahlt sind, kann die kleine Gemeinde auch keinen neuen Kredit für notwendige Anschaffungen aufnehmen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Plantagen zwangsversteigert werden. Auch die kleine Familie von Compañera Wilma würde dann ihre Lebensgrundlage verlieren.
Tenemos un gran problema en la comunidad para pagar la finca, porque es mucho.
Wir hatten ein großes Problem hier. Das größte Problem sind die Schulden. Wir sind nicht in der Lage, die Finca abzubezahlen, weil die Schulden so hoch sind. Wir haben nicht genug Kaffee. Diese Pflanzen hier waren schon vorher da, wir haben sie nur gereinigt. Einige, die etwas Geld haben, haben neue Pflanzen gesät, aber wir konnten uns das nicht leisten. Man muss 3 Jahre warten, bis sie Früchte tragen.
Da Daher versuchen die Menschen von Santa Anita La Union noch auf andere Weise Geld zu verdienen. Vor 4 Jahren öffneten sie ihre Finca für Ökotouristen. Das ehemalige Herrenhaus wurde als Hostel hergerichtet und bietet nun Platz für 25 Personen. Touren führen zu den einzelnen Stationen der Kaffeeproduktion, eine andere führt über das malerische Gelände bis hinunter zu den Wasserfällen. Gegessen wird bei den Familien. Doch nach 4 Jahren ist Ernüchterung eingekehrt, denn die Finca liegt abseits der ausgetretenen Traveler-Pfade in Guatemala. Die Besucherzahlen stagnieren, der erhoffte Geldsegen blieb aus. Dennoch möchte Sergio das Tourismusprojekt weiterführen.
Es ist ein Projekt, das wir träumen, ¿me entiendes? Para que sea más fuerte.
Es ist ein Projekt, von dem wir hoffen, dass es größer wird. Wir wollen einen solidarischen Tourismus, der sich mit der Gemeinde austauscht, damit die Leute das Leben der Bauern, den Kaffee und die Bananen kennenlernen. Sie sollen herkommen, um von den Problemen zu erfahren, mit denen unsere Gemeinden leben. So lernen sie, die Welt mit anderen Augen zu sehen. So können sie soziales Gewissen erlangen. Sie sehen die Anstrengung, Mühe und Arbeit, die es bedeutet, eine Tasse Kaffee zu produzieren. Hinter dieser Tasse Kaffee steht eine gewaltige Anstrengung. Ich glaube, dass man das nicht vergisst.
Detrás de esa taza de café, ¿me entiende? Está un gran sacrificio, un gran esfuerzo. Y creo que de sus memorias, ¿sí? No se va a borrar. Son temblores.
Ein kleines Erdbeben unterbricht kurz unser Gespräch. Auch das gehört hier zum Alltag. Vor 4 Jahren war ich einer der ersten Besucher. Kinder winkten mir zu und Wilma erzählte, wie sie sich in den Bergen vor den Patrouillen der Militärs versteckt hielt. Denn auch sie hat eine bewegte Vergangenheit. Sie schloss sich der Guerilla an, um für mehr Gerechtigkeit in Guatemala zu kämpfen. Nach 8 Jahren in den Bergen wurde sie schwanger und flüchtete nach Mexiko. Ihr damaliger Freund starb im Kampf. Ihre Geschichte hatte mich damals sehr beeindruckt, doch heute wirkt sie weniger redefreudig. Dennoch ist ihr Kampfgeist ungebrochen. Den Mut zum Weitermachen geben ihr jetzt vor allem ihre beiden Töchter.
Die Waffen wurden abgegeben, aber das bedeutet nicht, dass der Kampf aufgehört hat. Der Kampf geht weiter, vielleicht nicht mit der Waffe, aber mit Politik. Vor 10 Jahren waren meine 2 Töchter noch ganz klein. Jetzt wird die eine hier schon 17. Die Jugend ist schon groß geworden. Sie werden studieren und hoffentlich eine Arbeit bekommen.
Der drohende Zwangsverkauf lastet schwer auf den Menschen, doch trotz aller Probleme sind Wilma, Sergio und allen anderen ihr großes Selbstbewusstsein und der Stolz auf das im Leben Erreichte anzusehen. Sie hatten mit der Waffe in der Hand für ihre Ideale gekämpft und setzen sich nun mit anderen Mitteln für eine bessere Zukunft ihrer Kinder ein. Sie haben auch einen neuen Vorstand gewählt, der verantwortungsvoller mit der Finca umgehen soll. Investitionen wie das Gästehaus und die Rösterei haben den Wert der Finca um ein Vielfaches erhöht. Im vergangenen Jahr waren Filmemacher aus den USA gekommen und drehten den Dokumentarfilm Voice of a Mountain. Paul ist außer mir der einzige Besucher und schon seit 5 Wochen hier. Er ist einer der begeisterten Freiwilligen, von denen sich die Familien in Santa Anita Dutzende wünschen würden.
Ich war jetzt fast 5 Wochen hier, als Volunteer, also Freiwilliger, habe in allen möglichen Projekten mitgearbeitet. Vom Kaffeepflücken über Kaffeerösten, Kaffee aussuchen, die guten und schlechten Bohnen. Dann habe ich in der Schule mitgearbeitet. Am meisten fehlt es immer am Geld bei fast allen Projekten der Comunidad. Und deswegen hoffe ich erstmal in Deutschland so die Arbeit zu machen, vielleicht. Und dann, weiß ich nicht, nächstes Jahr oder in 2 Jahren wiederkommen zu können, um zu sehen, auch wie sich die Comunidad weiterentwickelt hat. Und ich hoffe, sie geht weiter nach vorne, kann ihre Kaffeeproduktion steigern, wird ihre inneren Probleme etwas überwinden und den Mut nicht verlieren, die Hoffnung nicht verlieren, dass es möglich ist, auch hier eine bessere Welt zu schaffen.
Die größten Hoffnungen ruhen neuerdings auf dem fair gehandelten Exportkaffee, auch wenn zurzeit nicht klar ist, wie sich die Wirtschaftskrise auf den fairen Handel auswirkt. Corporate Coffee aus den USA ist eine der Fairtrade-Organisationen, die den handverlesenen Öko-Kaffee aus Santa Anita in den USA vertreiben und auch Kredite für notwendige Investitionen vorstrecken wollen. Noch laufen die Verhandlungen, doch für fair gehandelten Exportkaffee würden die Bauern von Santa Anita einen wesentlich besseren Preis für ihre Arbeit erzielen. Auch für mich ist es an der Zeit, Santa Anita La Union zu verlassen. Zum Abschied regnet es. Wie sollte es auch anders sein?
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.